weiß nicht, ob das Ding an ist. Ist es? Okay. Also ich habe mich nicht persönlich vorgestellt, früher im Gottesdienst. Ich heiße Daniel Arnold, diejenige, die ich leider nicht persönlich bis jetzt begrüßt haben können vor dem Gottesdienst. Und ich bin Pastor der Freien Baptistengemeinde Eckental. Ich war vorher Ältester in der FBG in Nürnberg und wir wurden dann ausgesandt letzten Monat. Deswegen die Rede der Muttergemeinde, weil wir von dort ausgesandt wurden. Und die Gemeinde dort in Nürnberg wurde von der Freien Baptistengemeinde Erlangen angefangen. Deswegen mit der Oma auch gesagt. Genau, ich heiße Daniel und meine Frau ist Jennifer, die hübsche Frau, die hier saß mit den zwei kleinen Kindern. Und wir haben vier Kinder, zwei waren bei mir, zwei bei meiner Frau, mussten das so ein bisschen teilen. Das, ne, sie sind mehr als wir, sie sind doppelt so viel als wir, meine Frau und ich. So, ein bisschen teilen. Kann versuchen. Jetzt.
Jetzt ist wir leid. Diesen Ding fühle ich, ob ich so ein Raumschiff falle.
Das war mein Traum als Kind. Es wurde mir gesagt, dass ich das tragen muss. Und genau, habe ich meinen Traum bekommen. Hoffentlich bleiben wir bodenfest heute. Das ist meine Ziele. Ja, wir freuen uns wirklich hier in Eckental zu sein. Ich, wie ihr merkt, bin ich keine Deutsche. Ich bin in den USA aufgewachsen und in Südoststaaten in South Carolina. Es ist ganz warm in South Carolina, vor allem in so dieser Zeit im Jahr. Und viele fragen, wieso sind wir nach Eckental gekommen? Muss ich sagen, als 12-jähriges Kind habe ich nicht von Eckental gewusst, leider. Es war noch nicht dran gewesen. Und, aber der Herr hat seine Pläne, seinen Weg. Ich bin bei ungefähr 15, als ich 15 Jahre alt war, bei meinem 15. Geburtstag eigentlich, 15. Geburtstag, bin ich zum lebendigen Glauben gekommen, habe ich mich bekehrt und bemerkt, dass ich Sünder bin, dass ich Jesus Christus brauche. Und ich war im christlichen Haus aufgewachsen, ich kannte alles über die Bibel, hat vieles auswendig in der Bibel gelernt, aber habe ich nicht persönlich das angenommen und habe ich mein Herz Jesus übergeben. Und als ich dann weiter mit dem Herrn gewandelt habe, auch als Teenager, hat der Herr in meinem Herzen etwas, ein Interesse gegeben, was erst nur menschlich war, und zwar mit der Sprache. Er hat mich für Deutsch interessiert, aus irgendwelchem Grund. Der Herr hat das in meinem Herzen gelegt. Und als ich dann in der Bibelschule angefangen hatte, habe ich parallel auch Deutsch gelernt, als Hobby eigentlich. Und, aber der Herr manchmal gibt uns Freude in dem, was er auch in der Zukunft uns vorbereitet. Und ich habe gemerkt, okay, ich predige gern, spreche gern über Jesus und ich spreche Deutsch gern, warum nicht predige auf Deutsch. So war das erste Gedanken, vielleicht nach Deutschland zu kommen. Genau, das war schon, als ich ungefähr 20 Jahre alt war. Aber der Herr hat seinen Zeitplan und es war noch nicht dran. Wir sind so jetzt für 5 Jahre nach Deutschland umgereist. Und genau, mit unseren 2 Kindern, jetzt sind wir 4, haben wir 4 Kinder. Und der Herr hat uns wirklich reichlich, reichlich gesegnet. Überhaupt nicht verdient, aber es ist so ein Segen zu merken, wie der Herr führt und leitet. Wie François angefangen hat, er ist unser Hirte. Und mit ihm werden wir an nichts mangeln. Und als Zeugnis kann ich sagen, es ist wirklich für uns so gewesen. So ein wunderbarer Gott haben wir. Und ich möchte persönlich jeden herzlich begrüßen und jeden Gast. Und wir freuen uns, dass Sie unter uns heute in unserem ersten öffentlichen Gottesdienst mit uns diesen Gottesdienst feiern. Es gibt viele Fragen in dieser Welt. Viele Fragen, die gestellt werden. Kinder stellen viele Fragen. Wir Erwachsene stellen viele Fragen. Und vor allem für alle Fragen haben wir nicht eine Antwort. Einige Fragen sind vielleicht nicht so wichtig. anderen schon. Ich möchte aber heute, unserem ersten öffentlichen Gottesdienst, die wichtigste Frage überhaupt betrachten. Und zwar in Matthäus Kapitel 16. Matthäus Evangelium, erste von den vier Evangelien und im 16. Kapitel. Jesus Christus kommt zum Ende seines Dienstes. In der nächsten Zeit wird er von seinem Volk abgelehnt werden und wird gekreuzigt. Und in dieser Zeit war Jesus gerade in Bethsaida mit seinen Jüngern und die Jünger hatten erfahren, wie Jesus ein Wunder getan hat. Sie haben Blinde geheilt. Und das war gerade davor. Aber jetzt, aus irgendwelchem Grund, ist Jesus nördlich gegangen mit seinen Jüngern. So, 12 Jünger und Jesus sind nach Caesarea Philippi gegangen. Und ich möchte diese Verse lesen, Matthäus 16, Verse 13 bis 20. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, und in den Himmel gebunden sein, und was immer wird in den Himmel gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Ich möchte kurz mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir kommen vor dir und sind dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dass wir einen Halt, einen festen Halt finden können, haben können. Und Herr, ich bete, dass dein Wort heute sprechen wird. Dass meine Gedanken, meine Ideen aus dem Weg aufgeräumt werden. Aber dass Jesus Christus verherrlicht wird durch seine Offenbarung, sein Wort. Amen. Diese 13 Männer gingen nach Caesarea Philippi. Diesen Ort war ganz schön gelegen. Von dort kommt das Wasser des Flusses Jordans. Eine Wasserquelle war dort. Es lag auf dem Bergfuß von Berg Hermon, und woher der Tau gekommen ist und runter bis nach Zion kam. Es ist so 350 Metern über dem Meer gelegen. Ganz schön, auch sehr grün. Und wegen der Wasserquelle viele Pflanzen gab es dort. Als sie in der Gegend gekommen sind, aber haben sie auch was anderes bemerkt. Es war nicht nur ein schöner Ort, es war auch ein ganz besonders heidnischer Ort. Weil dort wurde die Verehrung der göttlichen Figur Pan bekannt, der Götzen. Es gab in der damaligen Zeit dort eine Grotte zum Pan, der Gott über Hirten und Vieren, der griechische Gott. Auch die Römer haben diesen mythologischen Gott verehrt. Auch früher war dieser Ort für Götzendienst bekannt. Jeroboam, der König von Israel, der Königreich im Nord, hat hier erst Götzendienst unter dem Volk angefangen. Das wahrscheinlich wollte Jesus seine Jünger weg von dem Hektik des Dienstes bringen und in so einen schönen Ort bringen. Aber vielleicht auch wollte er denen das auch in den Ort bringen, wo es viele Fragen gibt, wo es viele falsche Götter gegeben hat, wo es viele falsche Vorstellungen gegeben hat. Und in so einem Ort gab dann eine gute Gedankenstoß. Wer denn ich? Diese Frage stellte Jesus seine Jünger. Was ist die wichtigste Frage, die du überhaupt beantworten musst? Wer ist Jesus Christus? Wer ist diesem Jesus, der Nazaräer? Jesus fragt aber erst, was war die populäre Ansicht von seiner Identität? Er sagte in Vers 11, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Das war schon eine interessante Frage und es gab mehrere Antworten. Die Menschen waren nicht anders in der Zeit. Sie haben auch Meinungen gehabt, wer Jesus war. Und die Jünger haben ehrlich beantwortet. Ja, einige meinen, dass du Johannes der Täufer bist. Angeblich aus dem Tod auferweckt. Johannes der Täufer, der Vorläufer des Messias. Wer Jesus sagte, unter den Frauen geboren ist, kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Wäre schon ein Kompliment, oder? Ja, du bist Johannes der Täufer, meinen manche. Andere meinen, dass er Elia war. Wir alle kennen Elia. Er wohnte und lebte in einer ganz kritischen Zeit der Geschichte Israels, als das Volk Gottes von Gott abgewichen ist und Baal angebetet hat. Und dieser Prophet war derjenige, der ganz mutig dieser neuen Bewegung Widerstand hatte. Er war ganz bekannt in dem Kreis, wirklich berüchtigt, von vielen gehasst. Kannst du dir vorstellen, in der Jerusalemer Zeitung, du liest, dieser Mann aus der Wüste, Elia, ist gekommen und hat den König, den Oberbürgermeister, ne, der Kanzler im ganzen Land, der König gesagt, ich werde beten und es wird 3,5 Jahre nicht regnen. Es wird nicht mehr regnen. Wer von uns würde gern Elias bei uns zu Hause haben? Und ihn gern haben. Du bist Bauer. Es wird nicht mehr regnen. Aber es war eine Strafe auf dem Land. Das war Elias. Ein ganz, ganz mutiger Mensch, der vor den Herrn gestanden hat und auch viele Wunder gewirkt hatte. 16 insgesamt. Er hat sogar einen Jüngern aus den Toten auferweckt. Einige meinen, du bist Elias aus den Toten. Auferweckt. Anderen haben gesagt, dass er Jeremia war, der auch einen Gegenstand, Widerstand gegen falsche Anstellung gehabt hatte. Und auch einige Juden haben gemeint, dass Jeremia, laut der Tradition, der Bundeslade irgendwie versteckt hatte. Und eines Tages, wenn der Messias wiederkommen würde, dass er dann mit dem Bundeslade rauskommen würde. Das war die Tradition in der Zeit. Und zweite Makkabäus wird es auch so gesagt. So hat einige gemeint, du bist Jeremia. Du bist unsere Hoffnung. So ist es heute. Es gibt eine Unmenge unzählbare Antworten, wer Jesus ist. Jesus aus Nazareth. Einige meinen, dass er gar nicht gelebt hatte. Dass er nur eine Legende war. Wobei in der Geschichte ist klar bewiesen, dass er gelebt hat. Sogar von Kaisern. Wer ist Jesus? Können wir diese Frage einfach offen lassen und jeder darf seine Meinung haben und dann sind wir alle glücklich? Nein, diese Frage muss beantwortet werden. Du oder Sie müssen verstehen und wissen, haargenau, wer diesen Jesus, der Nazaräer, ist. Es ist notwendig. Es ist lebensnotwendig. Und für die Ewigkeit muss jede diese Frage auseinandersetzen, um ihre Ewigkeit, seine Ewigkeit, sicher zu haben. Diese Frage ist lebensnotwendig. Wer ist Jesus? Zum Glück lässt Gott uns nicht einfach in Zweifel. Er sagt uns haargenau, wer diesem ist. Wir haben das gelesen. Ihr wisst es schon. Aber in Vers 16 sagt Jesus dann denen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Okay, jetzt wird's persönlich. Was sagst du, wer ich Jesus bin? Simon Petrus, derjenige, der immer gern seinen Mund aufmacht und was sagt. Ich fühle mich wohl mit so einem, okay? Ich lerne von so einem und es ist, manchmal sage ich auch Dinge zu schnell. So war Petrus. Aber dieses Mal war er bereit, etwas genau richtig zu sagen. Er sagte: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was bedeutet das, der Christus? Uns ist Jesus Christus so wie Vorname, Nachname. Jesus Christus. Aber Christus ist eigentlich eher ein Titel. Er spricht von Christus, spricht von dem griechischen Wort, was im Alten Testament Mashiach war, der Gesalbten. Gesalbten, das sagt uns auch nicht viel, aber ein Gesalbten war sehr wichtig, weil derjenige, der gesalbt wurde, ein Land, wenn jemand gesalbt wurde, wurde er für einen bestimmten Dienst ausgesondert, eingesetzt. Der Königin wurden so gesalbt, eingeweiht. Die Priester wurden auch so eingeweiht. Den Gesalbten. Es wird auch in den Psalmen gesagt, Jesus wird von Gott gesalbt, ausgesondert, besonders, für einen besonderen Dienst gemacht. Du sagst, gut, schön, aber was für ein Dienst? Das ist immer noch nicht hilfreich. Wir müssen verstehen, wie der Alte Testament, wie sie so gedacht haben. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat Gott gesagt, es ist alles sehr gut. Alles perfekt. Es war ein perfektes Welt. Es war keine Sünde, kein Tod. Es war Paradies. Und dann kam Sünde in der Welt. Die ersten zwei Menschen, Adam und Eva, haben nicht Gottes Befehl ernst genommen, sein Verbot. Und wir meinen, naja, Gott gibt ein Verbot, das ist ja böse. Aber wir vergessen, dass sie tausende von Bäumen hatten, von denen sie essen dürfen. Aber nur ein Baum war verboten. Nur ein Baum. Also es ist nicht anders wie Kinder. Sie stehen in einem Raum und es gibt alles Mögliche für Spielsachen, was sie damit spielen dürfen. Alles. Und du sagst, okay, aber dort die Steckdose, nee, das ist nicht antasten. Okay. Was möchten die Kinder tun? Was möchten die Kinder tun? Die Steckdose. Sie wollen nicht die Playmobil, sie wollen nicht den Lego, sie wollen nicht Steckdose. Okay. So war es, als Sünde in der Welt gekommen ist. Und durch die Sünde den Tod. Und das leider erfahren wir immer noch. Die Auswirkungen der Tod in dieser Welt, weil Sünde in der Welt gekommen ist. Aber dann kommt die Sehnsucht. Okay, es gibt Sünde. Was mache ich jetzt? Gibt es überhaupt Hoffnung? Weil wir alle unter diesem Tod stehen. Wir alle wissen, dass wir eines Tages, wir alle sterben werden. Und das war dann, wurde Messias, mein Gott. Gott sagt ganz am Anfang der Bibel, ich werde einen Löser euch senden. Ich sende einen Erlöser. Und er wird sogar den Tod übersiegen. Er wird die Sünde vertilgen. Er kommt. Und er wird die Schlange zertreten. Das war am Anfang der Bibel, schon in 1. Mose. Und diese wird aus dem Gesalbten, dem Messias, der Christus gesehen. Derjenige, die kommen wird, in Hoffnung der Welt gibt. Petrus schaut diesen Menschen an. Und muss verstehen, Jesus war nicht ja, besonders schön. Okay? Er hat nicht so ein bisschen Glüh gehabt oder ein bisschen so hell, besonders hell oder was. Er sah ganz normal aus, hat geschwitzt, er hat schmutzige Füße, er war ein Mensch, 100% Mensch. Er sah nicht besonders aus, sagt die Bibel. Aber Petrus schaute diesen Menschen an, mit dem er schon 2 Jahre Zeit verbracht hatte. Und er sagte, du bist der Christus. Du bist diesem Gesalbten. Du bist derjenige, der unsere Hoffnung bringt, der unsere Hoffnung und unsere Sehnsucht erfüllt, unser Durst stillt. Du bist der Christus. Aber nur damit wir nicht zweifeln, was das bedeutet. Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Aussage allein macht es sehr klar, wie Petrus Jesus betrachtet hat. Jesus war kein normaler Prophet. Kein normaler Revolutionär, der alles ändern wollte und dann wurde er missverstanden und getötet. Jesus ist der Sohn Gottes. Und dadurch ist klar gemeint, beim Juden zum Messias, er ist Gott. Mensch geworden. Du bist der Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Was für eine Aussage. Was für einen Glauben hat dieser Mensch? Hast du so einen Glauben? Sind Sie fest überzeugt, dass dieser Mensch kein normaler Mensch ist, sondern der Sohn des lebendigen Gottes ist? Bist du überzeugt, dass Gott im Himmel, der alles geschaffen hat, wie gesagt, Jesus hat alles geschaffen, dass er ein von seinen Schöpfungen geworden ist, dass er Mensch geworden ist, dass er als Baby geboren ist, damit er den Gesalbten sein könnte. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So ein Glauben ist, was man braucht, um für die Ewigkeit sicher zu sein. Sie müssen glauben, dass dieser Mensch Gott und Fleisch ist. Und dass nur durch ihn sie eine feste Zuversicht in die Ewigkeit geben können. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, sondern nur durch mich. Er schließt alle anderen Menschen aus. Jesus hat. Sie müssen durch Jesus. Diese Aussage, diese Frage ist lebensnotwendig für jeden Mensch. Vielleicht fragen wir, na, Paul, Petrus war besonders, war ein besonderer Mensch. Er hat viel Zeit mit Gott verbracht, mit Jesus verbracht, deswegen konnte er das sagen. Aber Jesus jetzt sagt was. Er sagt uns, dass eigentlich es ist etwas, das Gott ihm geoffenbart hatte. Er sagte, glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater. Jesus sagt, mein Vater hat dir das gezeigt. Gott tut dieses Wunder im Herzen. Dass wir unseren Herzen aufmachen und dass wir sagen, dieser Mensch ist kein normaler Mensch. Er ist Gott im Fleisch. Er ist der Messias. Er ist der Erlöser der Welt. Er ist meine einzige Hoffnung. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater. Aber vielleicht sind bist du noch nicht überzeugt, dass diese Frage so wichtig ist. Jesus tauchte in der Geschichte auf, aber dann, weiter 2000 Jahre später, wie wichtig ist er? Buddha war 500 vor Christus, hat er gelebt. Mohammed 632 nach Christus, der gestorben. Konfuzius 500 vor Christus, auch hat er in der Zeit gelebt. Warum ist Jesus vor 2000 Jahren, warum ist uns wichtig heute? Er hat diese schöne Aussage, Petrus hat dieses schöne Gespräch, aber was hat das mit dir zu tun? Und das sagt Jesus im nächsten Verse, weil er sagt in Vers 18, aber ich sage dir, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und hier ist das erste Mal, dass die Gemeinde, dieses Begriff, im Neuen Testament erwähnt wird. Und ich finde es sehr wichtig für uns als neue Gemeinde, das auch so zu betrachten. Das Wort für Gemeinde hier, was auch in der früheren Übersetzung Kirche übersetzt wurde, ist das Wort Ekklesia. Das Wort Ekklesia, das kennt ihr alle sicher. Das Wort bedeutet ausgerufen, ausgerufener Volk. Aber das Wort hat anderen Benutzungen, Gebrauch auch. Es hat für Versammlungen oder so übersetzt oder benutzt. Aber ab diesem Punkt mit Jesus wird dieses Wort eine neue Bedeutung haben. Weil Jesus spricht von ganz neues Wesen. Jesus spricht jetzt von der Zukunft. Er sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Es war noch nicht angefangen. Und wir merken dann, etwas wird geschehen. Etwas wird anfangen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ganz neues Wesen, das Jesus ins Leben rufen wird. Die Gemeinde. Nun möchten wir nur kurz betrachten, was diese Gemeinde ist. Er sagte, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Tatsache ist, wenn wir die Gemeinde betrachten, müssen wir merken erst, dass die Gemeinde Gottes Idee ist. Okay? Die Gemeinde ist Gottes Idee. Was hier in Eckenthal-Brand angefangen ist, war nicht unsere Idee. Es ist Gottes Idee. Und wir sprechen von natürlich zwei Gebrauch an das Wort. Gott hat zuerst die universelle Gemeinde gegründet. Alle, die an Jesus Christus glauben, gehören zu der weltweiten Gemeinde. Alle, die an Jesus Christus glauben, die diese Aussage ernst nehmen und meinen, du bist der Jesus, du bist der Erlöser der Welt. Ich glaube an dich allein, an meine Rettung. Die sind alle ein Teil von der weltweiten Gemeinde. Das Wort aber hat auch eine andere Bedeutung. Das können wir dir heute beweisen. Vielleicht sollen wir eine Stelle anschauen. Und zwar nehmen wir 1. Korinther. Ganz kurz werde ich in 1. Korinther lesen. Es gibt mehrere Stellen, die wir anschauen können, aber für Zeit werden wir nur eine. Wir alle verstehen, dass die Gemeinde auch weltweit gemeint werden könnte. Aber Paulus spricht von der Gemeinde Ekklesia und hat auch eine andere Bedeutung, andere Art von Gemeinde. Und zwar in 1. Korinther 1 sagt Paulus, berufener Apostel Christi, Jesus, Vers 1, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Den Geheiligten in Christus Jesus, den Berufenen. Habt ihr das gesehen? Er spricht hier nicht von der weltweiten Gemeinde. Er spricht nicht von der Gemeinde Eckenthal. Er spricht von der Gemeinde, die in Korinth war. Das heißt, es gibt die universelle, weltweite Gemeinde. Es gibt auch Ortsgemeinden. Weil leider können wir nicht in der ganzen Welt alle kennen. Können wir nicht uns alle versammeln, jeden Sonntag Vielleicht in ein paar hundert Jahren, wenn die Technologie so weit ist, können Leute sowas schaffen. Aber wir sind immer noch gebunden. Geografisch gebunden. Und wir sind gern, wir fahren nicht so weit. Gern nicht so weit, oder? Ich auf keinen Fall. Okay? Ortsgemeinde gibt es. Das heißt, die Geschwister, die in Korinth waren, gehörten zu einer Ortsgemeinde. Es war ein Leib dort vor Ort, wo die Leute sich treffen können. Und diese Gemeinde ist auch so gemeint. Jesus spricht, ich werde meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde ist seine Idee. Er hat vor, das zu gründen. Er ist entschlossen, etwas zu machen. Und die Tatsache ist, wenn Jesus was entscheidet, können wir nicht dagegen stehen. Werden wir gleich sehen. Aber aus welchem Fundament ist diese Gemeinde gebaut? Er sagte, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nun, in unserer Übersetzung merken wir es nicht, aber er gibt hier eigentlich ein kleines Wortspiel. Und zwar, er spricht von Petrus. Ne? Petrus hat er angesprochen. Und Petrus ist das griechische Name Petras. Ne? Eigentlich in Deutsch machen wir es besser, auf Englisch, ich sage Peter. Petrus ist schon nah an der Deutsche. So, sie können schon ein bisschen Griechisch und sie wussten noch nichts. Petrus ist Griechisch. Petras. Und ich habe ein Petras mitgebracht. Petras. Okay? Petras. Und Jesus sagte diesem Mann Simon, du bist Petras. Okay? Du bist ein Stein. Petras soll dein Name. Und dann sagt er weiter, du bist Petras und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und hier ist nicht das Wort Felsen, es ist ein Wort Petra. Sehr ähnlich. Petras, Petra. Nur feminin, andere war maskulin. Petra. Und Petra kann ich leider nicht hier in die Gemeinde reinbringen, weil das ist so ein Felsenuntergrund. Okay, das ist etwas, das ganz fest ist und es ist etwas Großes. Petra, ein Felsenuntergrund. Und Gott Jesus sagte, du bist Petras und auf meinem Felsenuntergrund, auf meinen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Was bedeutet das auf diesem Felsen? Was ist diesen Felsen? Die Theologen haben seit hunderten Jahren darüber gestritten, haben es diskutiert, was das bedeutet. Weil er spricht von Petrus. Petrus ist sicher dabei. Petrus ist auch erwähnt, er spricht Petrus an. Aber ist die Gemeinde wirklich nur auf Petrus gebaut? Wenn er sagt, du bist Petras und auf diesem Petra werde ich meine Gemeinde bauen, spricht er nicht nur, dass Petrus, du bist selber dieses Fundament und die ganze Gemeindekirche auf dich gebaut wird. Aber Petrus hat gerade was ganz Festes gesagt, oder? Petrus hat gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat was felsenfest, konkretes, sicheres gesagt. Du bist der Messias. Du bist der lebendige Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. So hat Jesus seine Gemeinde auf diesem Lehre gebaut. Und an anderer Stelle wird es gesagt, auch auf Jesus selbst. Jesus selbst ist das Fundament der Gemeinde. Das hat Jakob gerade früher für uns vorgelesen. Kein Fundament kann jemand legen, aus dem, der gelegt wurde, und zwar Jesus Christus. Auf dieses Fundament wird Gott, Jesus, seine Gemeinde bauen. Die Gemeinde ist Gottes Idee. Das Fundament ist Jesus. Auf seiner Lehre ist das ganze Gemeinde gebaut. Es ist nicht auf eine Religion, seine Lehre oder einer anderen oder auf einen Prophet auf seine Lehre gebaut, sondern auf einen, der Messias, Jesus Christus, ist die Gemeinde gebaut. So ist es auch für die Freiheit und Christengemeinde Eckental. Unser Fundament ist nicht von der Geschichte, der Baptistengeschichte. Unser Fundament ist nicht einige treue Geschwister, die in den Baptisten waren in der frühen Geschichte. Unser Fundament ist Jesus Christus. Es muss so sein. So hat Jesus gesagt. Und der Baumeister darf bestimmen. Ich möchte nur kurz aus einem Weg kurz sagen, Gott baut seine Gemeinde. Aber wir haben auch heute gehört in 1. Korinther 3, Gott gebraucht Menschen aus seinem Mitarbeiter. Paulus hat gesagt, ich oder Paulus sind Diener Christi. Wir sind seine Mitarbeiter. Er macht das Bau, er macht das Wachstum. Wir sind seine Mitarbeiter. Die Gemeinde gehört auch aus Menschen, die mit ihm mitarbeiten. Die Gemeinde gehört auch aus Menschen. 1. Petrus 2 spricht er. Manchmal hilft was aufzuschlagen. Ich möchte uns nicht müde machen, aber vielleicht bleiben wir ein bisschen wach, wenn wir was aufmachen. Dann mussten wir mindestens die Finger ein bisschen machen. Das macht was aus. 1. Petrus 2, Vers 5. Sagte er über die Gemeinde, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott heut vollkommen durch Jesus Christus. Er sagt uns, aus welchem diesem Haus gebaut ist. Aus Steine, und zwar lebendigen. Lebendigen Steine. Gemeinde gehört aus Menschen. Gemeinde gehört aus Menschen. Die Gemeinde braucht auch Struktur. Er spricht von der Gemeinde in 1. Korinther 3 als ein Tempel Gottes. Ein Tempel muss einen Bauplan haben, muss Struktur haben. Die Gemeinde ist ein Leib. Ein Leib hat DNS. Ich habe am Wochenende was Neues gelernt. Wussten Sie, dass ein Regenwurm doppelt so viele Gene hat als wir Menschen? Wissen Sie das? Haben doppelt so viel. Aber in dem Hälfte von den Genen, die wir haben, ist viel mehr Information gesteckt. Schon interessant, was Gott so schlicht gemacht hat von so einer wunderbaren Schöpfung wie den Menschen. Das war kostenlos heute. Ich wusste, dass sie kommen wollte, um zu hören, wie viele Gene ein Regenwurm hat. Jetzt können wir wirklich aufgebaut nach Hause gehen, Regenwurm ausgraben und selber erfahren. Die Gemeinde hat auch DNS. Das heißt, wir haben Struktur. Es muss Struktur geben in der Gemeinde Christi. Jesus baut seine Gemeinde. Nun, als wir erst nach Deutschland kamen, vor 5 Jahren, wir waren in Vierteland, so in Hilbensdorf. Niemand kennt Hilbensdorf, aber Karlsburg vielleicht. Okay? Und wir haben dann viele Freunde dort gehabt. Es ist wirklich schön dort, die ersten 4 Jahre. Und einige Freunde von uns haben gesagt, ja, was machst du beruflich? Ja, Pastor, Gemeindegründer. Okay, Gemeindegründer. Haben wir uns erklärt, was das ist. Und haben wir gesagt, Mensch, das muss ganz schwer sein, etwas zu machen. Und wissen Sie was? Ich habe es auch manchmal. Mensch, wie wird das aussehen? Wie kann das funktionieren? Aber Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Nicht ich möchte, ich will, ich werde meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Des Hades Pforten. Wer ist stärker in unserem Blick? Aus dem Tod selbst. Aus der Hölle selbst. Gibt es was stärker als das? Im menschlichen Sinn? Aus Feinde gegen uns? Es gibt nichts Größeres. Es gibt keine größere Armee. Keine größere Waffen. Menschliche Sehen. Wir feinden aus dem Tod selbst. Aus der Hölle selbst. Und Jesus sagt, pass mal auf. Der Herr des Fortes werden sie nicht überwältigen. Was Gott anfangen möchte, kann nicht scheitern. Was für eine Aussage, was für eine Ermutigung. Die Zeit ist vorbei. Aber ich möchte kurz zum Ende sagen. Jesus hat diese tolle Nachricht gegeben. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und ein Teil davon, eine Ortsgemeinde, erfahren wir heute. Aber Jesus sagt auch, dass diesen zu erreichen, war nur über einen Leidensweg. Er sagt in Vers 21, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten, den hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Es ist nur möglich gewesen, wenn der Sohn Gottes bereit war zu leiden. Es war nur über einen Leidensweg. Ich möchte am Ende nur sagen, Jesus Christus ist unsere einzige Hoffnung, weil er bereit war, alles für dich und für sie zu geben. Alles. Wir denken, dass wenn wir alles abgeben, das bedeutet, okay, Auto abgeben, Haus, alles, ja, ich hatte ein bisschen mein Geld, damit ich so weiterleben kann, aber das ist alles. Jesus hat alles gegeben. Nicht nur, was ihm gehörte, was kaum was war, sondern er hat sein Leben gegeben. Er hat sein Blut vergießen lassen. Für dich. Wir haben gerade gesagt, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer des Universums. Und er ist für diese Schöpfung gestorben. Das kann ich nicht begreifen. Sagen, es ist die Liebe Gottes, dass er das für uns machen wollte. Er ist in ihrer Stelle, in deiner Stelle gestorben. Die Bibel sagt, dass der Lohn der Sünde ist der Tod. Ob wir es hören wollen oder nicht, muss jemand wegen der Sünde sterben. Im Alten Testament haben sie Lämmer bei Tausenden. Viele Tausende, Hunderttausende wurde getötet als Sündopfer für den Menschen. Und das ist nur ein Bild, für was letztendlich gekommen ist, der Sohn Gottes, der Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnimmt. Diese hat Jesus gemacht in ihre Stelle. Sie, du hättest für deine Sünde sterben sollen. Ich sollte für meine Sünde sterben, weil ich gegen einen heiligen Gott gesündigt habe. Aber Jesus sagt, ich will nicht, dass der Daniel stirbt. Er sollte, er hat es verdient, aber ich will nicht. Ich will nicht, dass kann dein Name dort sagen. Ich will nicht, dass er oder sie stirbt für ihre Sünde. Ich sterbe in seine und in ihre Stelle. Und der Einzige, dass du tun musst, um gerettet zu werden, ist an den Herrn Jesus Christus anrufen. Und sagen, dass du ein Sünder bist. Und dass er deine Hoffnung ist. Und an ihn rufen. Und bekommst du auch diese Sicherheit. Diese von Gott. Diese Heilsicherheit, dass wenn du stirbst, du nicht den Tod sogar sehen wirst. Weil du gerade direkt bei Jesus sein wirst. Was für eine tolle Nachricht. Aber das war nur über diesen Leidensweg, den Jesus für uns gemacht hat. Jesus ist für jeden Mensch, die ganze Welt gestorben. Und er hat sein eigenes Blut für die Gemeinde gegeben und für alle Menschen. Haben Sie diesen Glauben? Haben Sie Jesus Christus allein geglaubt? Und wenn Sie meinen, auf einmal, nun, ich habe gute Werke gemacht oder ich habe nicht was ganz Schlechtes gemacht, keine getötet, keine Ehebrechen gemacht, ich bin nicht so ein schlechter Mensch, dann vertraust du deine einzigen eigenen Werke, deine eigene Leistung. Das wird nie taugen. Das wird nie taugen vor Gott. Es langt nicht vor einem heiligen Gott. Du brauchst einen Stellvertreter. Jesus. Glaub an den Herrn Jesus Christus und wirst du gerettet werden. Sei Verheißung, Gott gibt es dir. Was hältst du von Jesus Christus? War er nur ein guter Lehrer, Prophet, Revolutionär? Oder ist er dein Heiland, dein Retter? Apostelgeschichte 4 sagten Petrus wieder und Johannes: Es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Wie betrachtest du Gottes Idee, die Gemeinde? Ist es dir, wie Jesus hier sagt, ein Teil seines vollkommenen Plans? Ist es nicht uns als Menschen, wie Jesus hier spricht, ist es nicht uns Menschen wichtig, ein Teil seiner Gemeinde zu sein? 1. Timotheus 3 spricht von der Gemeinde als der Pfeil und der Grundfeste der Wahrheit. Das brauchen wir. Und das ist, wie die Gemeinde sein sollte. Dass es die Wahrheit weitergibt, die Wahrheit hochhält, die Wahrheit festhält. Hast du dieses Fundament? Hast du Jesus Christus? Lass uns den Herrn danken, was er am Kreuz für uns getan hat und was er uns auch während unseres Lebens als Gemeinde schenkt. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, Sohn des lebendigen Gottes, Messias, wir beten dich an. Wir danken dir, dass du dich so gedemütigt hast, um einer von uns sein zu können, damit du die Mittel zwischen dem Menschheit und Gott sein können. Gott in Fleisch. Herr, wir danken dir dafür. Und Herr, ich bete, wenn es jemand hier unter uns gibt, der noch nicht diese Sicherheit hat, dass sie die Antwort dieser Frage wissen, dass Jesus, der Messias, der Erlöser der Welt ist, dass sie heute im Herzen Jesus geben werden. Diese Beziehung mit Gott, mit Jesus, durch Jesus haben werden. Und dass sie auch diese Sicherheit erwerben. Herr, diese Gemeinde gehört dir. Ich bete, dass die Freie Baptistengemeinde Eckenthal auf Jesus Christus immer bleiben wird, immer bei seinem Wort bleibt. Von lebendigen Steinen, die Jesus Christus kennen, wachsen wird in ihm und auf ihm als das Haupt. Herr, segne du diese Gemeinde. Zu deiner Ehre beten wir dies. Amen.